Ja, wir wollen zur Predigt übergehen. Die, die letzte Woche da waren, die wurden mit hineingenommen in ein Bild, was es bedeutet, Gottesdienst zu feiern. Ja, wir sind heute Morgen verbunden in diesem Gottesdienst mit den Geschwistern aus der Freikirche, aus der Hoffnungsgemeinde, mit den Geschwistern in Raden, mit unseren Geschwistern in Lübbecke. Wir sind verbunden mit den Geschwistern des Bundes, dem wir angehören, die auch jetzt in diesem Moment Gottesdienst feiern. Wir sind verbunden mit den Gemeinden hier in Deutschland, mit den Gemeinden weltweit. Und wir feiern, wenn man so will, einen großen Gottesdienst heute Vormittag. Und durch den Gottesdienst, den wir jetzt erleben, klinken wir uns quasi in den Gottesdienst, in den himmlischen Gottesdienst ein, wo die Engel singen, das heilig, heilig, heilig ist der Herr. Und durch die Lieder, die wir gesungen haben, durch die Botschaft, durch die Zeugnisse, durch all das, was geschehen ist in diesem Gottesdienst, sind wir Teil des himmlischen Gottesdienstes. Und dieser Gedanke, der hat mich letzte Woche unglaublich fasziniert. Und er hat mich ermutigt, dass wir hier vor Ort, die wir hier sind, dass wir nicht alleine stehen, dass wir nicht unser eigenes Süppchen kochen brauchen, sondern dass das große Fest, der große Gottesdienst stattfindet, dass Gott schon alle Ehre gebracht wird und wir dürfen ein Teil dieses großen Bildes sein. Aber jetzt könnte sich dann die Frage stellen, wenn wir alle Teil eines großen Gottesdienstes sind, wie sieht Gott uns dann? Sieht er dann alle Gemeinden, die Teil des Gottesdienstes sind, irgendwie gleich oder inwiefern sind dann auch wirklich Unterschiede vorhanden? Es bedeutet nicht, dass wir alle gleich sind. Die Antwort ist eindeutig. Ja, miteinander verbunden zu sein, bedeutet, dass Gott trotzdem jede einzelne Gemeinde sieht und ganz genau um die Unterschiede weiß in den jeweiligen Gemeinden. Ja, jede Gemeinde hat seine Schwerpunkte, jede Gemeinde hat seine Geschichte, seine Mentalität. Jede Gemeinde hat seine Stärken, seine Projekte, aber jede Gemeinde hat sicherlich auch Schwachpunkte, wo Jesus vielleicht auch sagen würde, aber das habe ich gegen dich, FEBG. Schau mal, wie du in diesen und diesen Punkten stehst. Und genau das geschieht bei den Sendschreiben. Ja, es sind Gemeinden, die zusammen Gott gelobt haben und wo doch jede Gemeinde unterschiedlich von Jesus gesehen wurde. Aber alle Gemeinden, das hatten sie, von denen wir lesen, haben Jesus lieb gehabt, haben in irgendeiner Weise Jesus schon in der Mitte ihres Lebens gehabt, aber dennoch gab es Schieflagen. Und darauf geht Jesus in besonderer Weise ein. Weil wenn es so eine Gleichmacherei wäre, dann könnte man ja sagen, wenn man dann vielleicht umzieht, dass man sagt, ja, ich suche mir irgendeine Kirche, wo Gottesdienst gefeiert wird, wo die Lieder halbwegs fromm klingen und wird schon irgendwie gut sein. Wir sind ja Teil des großen Gottesdienstes. Aber das ist nicht im Sinne Gottes. Die Bibel ist da ganz klar, dass eine passende Gemeinde ist, eine Gemeinde ist, wo wirklich die Heilige Schrift hochgehalten wird, wo die Werte, die Prinzipien der Heiligen Schrift hochgehalten werden und wo eine Gemeinde sich danach ausrichtet. Und die Frage, die wir uns als Gemeinde stellen müssen anhand des Sendschreiben, ist die, läuft es bei uns in der Gemeinde hier vor Ort so, wie Jesus es möchte? Was sind vielleicht Dinge, die gut laufen, aber was sind auf der anderen Seite Dinge, die Jesus gegen uns hat, wo wir uns prüfen müssen, wo wir als Gemeinde Buße tun müssen? Wir gehen in die erste Folie. Das Interessante, ich bin sehr dankbar für die Kindergeschichte, weil die sehr gut passt. Wenn wir uns die Sendschreiben anschauen, so haben die immer einen zu 95% identischen Aufbau, ähnlich wie ein Zeugnis aufgebaut ist. Das Grundraster ist vorgegeben, aber die Inhalte sind immer unterschiedlich. Es sind Noten eingetragen, es sind dann irgendwelche Verweise, Anmerkungen eingetragen. Und ähnlich ist es auch bei diesem Sendschreiben. Wenn ihr mal in der stillen Zeit die Sendschreiben durchgeht, dann könnt ihr das mal machen anhand des Schemas, das dann aufgezeigt wird, dass ihr diese 7 verschiedenen Punkte in unterschiedlichen Farben markiert und ihr werdet merken, wie sich wirklich in allen Sendschreiben immer wieder derselbe Aufbau findet. Und hier bei Pergamon fängt es folgendermaßen an in Kapitel 2, Vers 12a. Da heißt es, und dem Engel der Gemeinde in Pergamon schreibe. Über den Engel haben wir nachgedacht, entweder ein Ältester der Gemeinde oder ein Bote oder ein Engel. Michi hat das sehr gut ausgeführt. Und dann geht es hier ganz konkret erstmal um die Gemeinde Pergamon. Und um den Brief zu verstehen, müssen wir einige Informationen über Pergamon haben. Wir haben schon einiges von Juri erwähnt bekommen, sodass ich hier nicht auf alles nochmal eingehe. Aber vom Namen her kommend, eben von Pergament, was wir kennen. Es war, wenn man so will, eine Universitätsstadt. Es gab eine Bibliothek mit etwa 200.000 Schriften. Und das ist für die damalige Zeit wirklich enorm viel. Da gab es keine Kopierer oder Buchbindemaschinen oder Ähnliches. Also eine der größten der damaligen Zeit. Also da erkennt man schon, dass auf der einen Seite der Intellekt wirklich groß geschrieben wurde. Auf der anderen Seite, wie wir es auch schon gehört haben, gab es da eben den Zeus-Tempel. Also ein prachtvoller Bau mit seinem Altar, der wirklich alles überragt hat. Es war also eine Stadt, wo auf der anderen Seite sicherlich viel gebetet wurde. Es gab den Asklepios-Tempel, wo eben der Gott der Heilung, der Gott der Erkenntnis angebetet wurde, wo man dann eben durch bestimmte Rituale sich dann im Tempel hingelegt hat, dann Schlangen über einen gekrochen sind, sich geschlängelt haben. Dadurch sollte dann Heilung irgendwie geschehen. Wie ganz genau, weiß ich auch nicht. Aber da gab es dann verschiedene Rituale, die durchgeführt waren. Und eben der dritte Punkt war eben, dass es eine offizielle Residenz des römischen Statthalters war. Also wenn man so will, das religiöse Zentrum der Provinz Asien. Und Pergamon und Ephesus standen in einer gewissen Rivalität zueinander. In Ephesus stand ja der Tempel der Diana und hier gab es eben auch viele verschiedene Tempel. Also Religion hat zu der Zeit schon richtig geboomt, ähnlich wie es in der heutigen Zeit auch der Fall war. Und zu diesen verschiedenen Göttern gab es eben einen, der unbedingt angebetet werden wollte. Und das war der Kaiser. Ja, also Pergamon, die Landeshauptstadt der Provinz. Und für den Kaiser gab es dann eben diesen besonders schönen, besonders großen Tempel, wo eben dieser Kaiser als Kyrios, als Herr, angebetet werden wollte. Und solange man eben diesen Kaiser als Gott anerkannt hat, war es in Ordnung, wenn man anschließend auch den Zeus oder Asklepios oder was weiß ich zusätzlich angebetet hat. Ja, das war ein Muss, alles andere war freiwillig. Und das ist erstmal die Situation. Und Gott sieht diese Stadt Pergamon, sie ist ihm wichtig und er sendet Menschen in diese Stadt. Und was macht er? Er baut dort seine Gemeinde. Er baut seine Gemeinde wirklich eine sicherlich verschwindend gering im Kontrast zu der Religiosität, die da war. Und man merkt, wie diese Gemeinde wirklich herausgefordert ist, zum Glauben zu stehen, die Fahne hochzuhalten. Ja, sie waren in der Gefahr, verfolgt zu werden, wenn sie eben nicht den Kaiser anbeten würden. Ja, was sollten sie tun als Christen? Und das stelle ich mir wirklich schwer vor, wenn es diesen Druck wirklich gibt, ihr müsst da hingehen, ihr müsst es tun, was sollen wir tun als Christen? Sind wir bereit, um dieser Forderung willen des Kaisers unser Leben für den Glauben zu lassen? Und jetzt hätten sie Kompromisse eingehen können. Sie hätten ja clever sein können, dass sie sagen, gut, wir gehen zum Tempel des Kaisers, ein Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz. Und dann können wir ja bei dem Tempel stehen, so tun, als ob wir den Kaiser anbeten und in Wirklichkeit unser Gebet zu Gott sprechen. Gott sieht ja das Herz, Gott weiß, wie wir es meinen. dann können wir nach Hause gehen und können umso intensiver Jesus groß machen. Wir können vielleicht sogar ins Heiligtum gehen, um dort zu missionieren. Ja, wir stehen dann da, wir beten zu Gott anstatt zum Kaiser, dass, wenn es jetzt ein stilles Gebet war, ich weiß es nicht, und können ja für die verlorenen Seelen beten, dass sie sich zum Herrn bekehren. Also man kann das sogar fromm verpacken. Es wäre ein Kompromiss, über den vielleicht viele Menschen, viele Christen damals nachgedacht haben. Aber an dieser Stelle sehen wir schon, wie wichtig Gemeinde ist. Und das passt wunderbar auch zu dem Zeugnis vom Bruder Oswald. Ja, viele sagen heute, ich kann ja auch ohne Gemeinde meinen Glauben leben. Und das habe ich in den letzten Jahren wirklich sehr, sehr häufig gehört von Menschen, die sagen, ich bin ein entschiedener, wiedergeborener Christ. Ja, Gemeinde war für die Christen hier wirklich so wichtig, wie die Luft zum Atmen wichtig ist. Ohne Gemeinde wäre es für den Einzelnen sicherlich eine Frage der Zeit, bis er anfangen würde, gewisse Kompromisse einzugehen. Ohne Gemeinde würde man in der Gefahr stehen, irgendwann nur noch das zu glauben, was man glauben möchte, irgendwann irgendwas zu glauben, was einem halt in seiner Isolation in den Sinn kommt und man selber für richtig und gut erachtet. Ja, man lebt dann irgendwann nur noch für das, für was man leben möchte und nicht mehr für das, was Gott möchte, weil man auf sich allein gestellt ist. Und stellt euch jetzt so einen Einzelchristen damals vor, der Druck, der nimmt zu und auf einmal hat er Zweifel im Glauben. Wie soll er denn jetzt mit diesen Zweifeln umgehen? Wohin damit? Am Anfang kann er es vielleicht noch Gott bringen, aber irgendwann, wenn man auf sich allein gestellt ist, bricht man doch unter dieser Last zusammen. Irgendwann ist man bereit, Kompromisse einzugehen. Und das, glaube ich, ist wirklich so. Wer glaubt, ohne Gemeinde leben zu können, der steht in der Gefahr, irgendwann seine eigene Religion zu kreieren. Ja, deshalb redet Jesus hier zu den Gemeinden und nicht zu den Einzelchristen, zu den Gemeinden. Und so standen sie als Gemeinde zusammen und sie haben sich gegenseitig ermutigt. Ja, sie sind durch den Druck, der von außen da war, zusammengerückt und wurden gestärkt, haben füreinander, miteinander gebetet, beraten, in das Wort Gottes hineingeschaut. Ja, es war ein Segen, dass sie einander hatten. Und dann geht es weiter. Als zweites wird jetzt hier der Charakter Jesu beschrieben. Es heißt dann, das sagt, der da scharfe, zweischneidige, der da hat das scharfe, zweischneidige Schwert. Ja, die Neue Genfer, die übersetzt es so interessant. Dem das scharfe, beidseitig geschliffene Schwert zur Verfügung steht, lässt der Gemeinde sagen. Also hier wird das Schwert noch etwas näher definiert. Also in Pergamon gab es so eine Art Prokonsul, so eine Art Statthalter, der quasi da die Interessen des Kaisers umgesetzt hat. Und dieser Statthalter hatte das sogenannte Schwertrecht. Das heißt, er hatte auch das Recht über Leben und Tod zu entscheiden, zur Ausübung der Todesstrafe. Und Jesus erinnert hier die Gemeinde daran, letztlich ist es nicht der Statthalter, letztlich bin ich es, der das Schwertrecht hat. Ich bin der, der wirklich über Leben und Tod entscheidet und nicht irgendein eingesetzter Mensch. Ich bin höher als der Kaiser, ich bin höher als die Götter. Und dieses Bild des Schwertes wird später nochmal aufgegriffen und da steckt so viel Anwendung für uns. Aber gehen wir zunächst in die Beurteilung der Gemeinde und das ist der dritte Punkt. In Vers 13 heißt es dann folgendermaßen, ich weiß, wo du wohnst, da, wo der Thron des Satans ist. Und du hältst an meinem Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet. Auch nicht in den Tagen, als Antipas, mein treuer Zeuge, bei euch getötet wurde, da, wo der Satan wohnt. Ja, Jesus fängt jetzt wirklich ermutigend an, ich weiß, wo du wohnst. Und das ist zunächst erstmal tröstend, dass sie nicht auf sich alleine gestellt sind. Gott weiß Bescheid. Ja, er weiß um den Druck von außen, er weiß um den Anspruch und um die ganze Situation, was es sie gekostet hat, Glauben zu leben. Ich weiß, wo du wohnst. Und jetzt kommt wirklich diese grausame Beschreibung einer Stadt. Ja, der Thron, da wo der Thron Satans ist. Jetzt stellt euch vor, über Espelkamp würde man sagen, das ist der Ort, wo der Thron Satans ist. Welch eine Bezeichnung einer Stadt. Ja, grauenhaft. In letzter Konsequenz weiß man nicht, was exakt hier der Thron des Satans ist. Aber was deutlich wird, sie leben inmitten einer gottlosen Gesellschaft. Es kann natürlich der existierende Tempel des Kaisers sein. Es kann, oder der Kaiserkult, der Zeusaltar, der Tempel von Asklepios oder was auch immer. Aber wenn wir auch dann die anderen Stellen, auch der Offenbarung dazu nehmen, dann, wenn wir von einer wörtlichen Auslegung ausgehen, kann es schon... ist es auf jeden Fall so, dass hier schon vom echten Satan die Rede ist, der eben in den ganzen Dingen der Politik, der Religion hier sein Unwesen treibt. Ja, der hier in besonderer Weise seinen Herrschaftssitz hat und ja, sein Wesen treibt. Das heißt, es gibt eine kleine Gemeinde an dem Ort, wo der Thron des Satans ist, wo der Feind seine Hochburg hat. Und merkt ihr, die augenscheinliche, erstmal von außen betrachtete Unterlegenheit der Gemeinde, eine kleine Gemeinde, eine Hochburg des Satans. Und wie soll diese Gemeinde jetzt bestehen? Also ein Sammelbegriff all der Dinge, die Jesus nicht in den Mittelpunkt stellen, die von Jesus wegführen. Und das ist das, da wo der Satan seinen Thron hat, da erfreut er sich an jedem Weg, an jeder Religion, die letztlich von Jesus wegführt. Und jetzt lobt Jesus diese Gemeinde, du hältst meinen Namen fest, du hast den Glauben nicht verleugnet. Ja? Und das können wir lernen. Das Hauptlob sind genau diese Dinge, dass sie festgehalten haben. Und sie sind nach außen hin gesehen wirklich eine mutige Gemeinde. Ja, sie haben eben, wie gesagt, diesen Pluralismus, diesen Synkretismus, diesen Kaiserkult. Und jetzt, glaube ich, können wir ahnen, was es der Gemeinde gekostet haben muss, zu sagen, Jesus, du bist mein Kyrios. Ja, sie waren bereit, den Preis zu bezahlen, und der Preis, er war wirklich ein sehr, sehr hoher Preis. Ja, so hoch, dass sogar Menschen aus ihrer Mitte um ihres Glaubens willen ihr Leben gelassen haben. Und an dieser Stelle ist mir dieser Gedanke so wichtig geworden. Und ich glaube, das ist ein Gedanke, den wir bewegen dürfen, den jeder von uns im Herzen bewegen darf. Ja, was darf der Glaube mich kosten? Ja, das hat mich wirklich bewegt. Ich habe mich mehrfach diese Frage gestellt. Was darf der Glaube mir persönlich kosten? Ja, was darf der Glaube oder was darf die Gemeinde mich kosten? Ja, bin ich bereit, für meinen Herrn, von dem ich sage, er ist mein Kyrios, auch einen Preis zu zahlen, der manchmal wehtut? Ja, wo andere Dinge vielleicht hinten anstehen müssen, weil ich ja für meinen Kyrios, für meinen Herrn unterwegs bin. Einen Weg, wo ich ja immer wieder, ja, ich glaube, diese Frage dürfen wir uns stellen oder sollten wir uns stellen. Oder bin ich vielleicht auf der anderen Seite jemand, der vielleicht schon auf der einen Seite sagt, in irgendeiner Weise ist Jesus mein Kyrios, aber doch bin ich jemand, der lieber den bequemen Weg geht und der den Druck von außen lieber aus dem Weg geht. Einen Weg, wo ich immer noch glaube auf meine Art und Weise, wo ich auf meine Art und Weise hingegeben bin, aber wo ich nicht bereit bin, meine Komfortzone zu verlassen. Ja, auf so etwas, und das können wir lernen, hat sich die Gemeinde in Pergamon nicht eingelassen. Sie sind nicht eingeschlafen, dass sie eine Komfortzone haben und gesagt haben, so ist es gut, so habe ich mein religiöses System und jetzt will ich nur in dem leben. Nein, sie waren mutig, sie sind vorangegangen. Und das dürfen wir lernen. Ja, sie haben ein ganz klares Bekenntnis zu Jesus gehabt. Wir gehören zu Jesus. Wir sind bereit, den Preis für Jesus zu bezahlen, auch wenn es unheimlich wehtut. Auch wenn es vielleicht mal zeitintensiv ist. Auch wenn ich dann vielleicht mal einen Abend nicht für mich habe. Oder was weiß ich, wo Dinge hinten anstehen müssen. Ja, sie haben ein Bekenntnis. Und alles, was nicht zum Bekenntnis passt, haben sie beiseite geschoben bis zum gewissen Punkt. Und ich glaube, das ist ein ganz großes Dilemma. Ja, zu sagen, ich glaube an Jesus, er hat für meine Schuld bezahlt. Das ist, glaube ich, nicht schwer. Ich glaube, das ist für uns alle recht einfach. Oder für die meisten von uns. Aber überleg mal, ob es tatsächlich so ist, zu sagen, vielleicht auch außerhalb der Gemeinde, Jesus ist wirklich mein Kyrios und ich versuche in meinem Leben alles dem Herrn zu unterordnen. Ich versuche nach den Werten, nach den Prinzipien der Heiligen Schrift zu leben und wirklich das Wort Gottes in meinem Leben hochzuhalten. Das ist etwas, was uns Christen immer schwerer fällt. Ja, wirklich dieses ganz, ganz klare Bekenntnis zu haben. Ja, da wird man dann belächelt, da wird man von der Seite angeschaut. Und Jesus schreibt jetzt hier so persönliche Worte. Ja, ich kenne dich, ich weiß um dich als Gemeinde. Was wäre, wenn Jesus einen Brief schreiben würde an dich persönlich? Was könnte ganz konkret das Lob sein, das Jesus über dich und über mich schreiben würde? Ja, ich kenne dich, Gerd, Peter, wie auch immer wir heißen. Ja, ich weiß, dass du treu bist in diesen und jenen Dingen. Ich weiß, wie es dir geht, dass du in der Liebe zu mir an dem Punkt stehst, dass du immer noch die erste Liebe in dir trägst. Ja, ich kenne dich, ja, weil du den Mut hast, mich immer wieder treu zu bekennen. Was könnte das Lob Jesu über dein Leben sein? Überleg mal einen ganz kurzen Moment. Was könnte das sein, was Gott in dein Leben hineingelegt hat, was dir wichtig ist, worin du deine Hingabe im Alltag zum Ausdruck bringst? Ich glaube, es gibt diese Dinge. Und wenn Jesus dein Leben anschaut, ich kann mir vorstellen, dass er sich über diese Dinge freut und dass Gott, Jesus, wirklich ein echtes, ein ernstes Lob für dich hat, weil du seinen Namen in diesen Bereichen hochhältst. Herr Jesus hat ein Lob und das ist natürlich immer leichter, negative Dinge zu finden. Und Jesus sagt ja nicht die positiven Dinge, um dann etwas Negatives sagen zu können, wie man es manchmal in einer Gesprächsführung hat. Erstmal was Positives, damit man dem dann die Meinung geigen kann. Das ist bei Jesus nicht so, sondern es ist ein ehrliches, es ist ein ernst gemeintes Lob. Er sagt ja auch nicht in den Tagen als Antipas, Pass, vielleicht einer der leitenden Männer der Gemeinde, mein treuer Zeuge, bei euch getötet wurde, da wo der Satan ist. Das heißt, Jesus sieht die ganze Gemeinde, ihr habt festgehalten und jetzt sieht er den Einzelnen, da ist Antipas und sein hervorstechendes Merkmal ist die Treue zum Herrn. Ja, Jesus treu zu sein, kann auch bedeuten, einen hohen Preis zu bezahlen, aber sie waren bereit, diesen Preis zu bezahlen. Ja, und dann am Ende wird hier in diesem Vers gesagt, da wo der Satan wohnt. Also es wird hier nochmal betont und da wird deutlich, in letzter Konsequenz sind die Anfeindungen, nicht die Anfeindungen des Kaisers oder der Zeus-Anhänger oder der Heiligungsbewegung von Asklepios, sondern in erster Linie haben sie es wirklich mit dem Teufel selber zu tun, der eben Gott die Ehre rauben möchte. Ja, weil jeder Weg, der uns Jesus nicht ähnlich macht, ist ein Weg, woran der Teufel seine Freude hat. Ja? Und die Gemeinde, wenn wir jetzt das alles, was wir gesagt haben, mal zusammennehmen, dann sehe ich so viele Parallelen in der heutigen Zeit. Ja, Religion boomt heute wie vielleicht nie zuvor in der Geschichte. Es gibt nicht nur die großen Religionen, sondern jeder hat mittlerweile seine eigene Religion. Alles kann mein Gott sein in irgendeiner Weise. Ja, wir haben heute so einen ausgeprägten Pluralismus. Wehe, wir sind Leute, die sagen, was die Wahrheit ist. Ja, es muss alles nebeneinander stehen gelassen werden. Es gibt einen so großen pluralistischen Markt an Ablenkungen. Ja, jeder kann sich seine Ablenkung suchen, die ihn quasi in seiner Komfortzone noch ein Stück weit bestätigt. Und daran freut sich der Feind, wenn wir dann erstmal ein antigöttliches Ruhekissen uns untergeschoben haben. Und die Gemeinde in Pergamon, ja, war unbedeutend klein. Ja, sie waren sicherlich gelockt, von vielleicht anderen Religionen, von vielleicht irgendwelchen Festen und Kulten, wo alles nach außen hin so attraktiv zu sein scheint, dass man vielleicht bis zum gewissen Grad mitgeht. Aber sie sind nicht eingebrochen, selbst da, wo Menschen mit dem Leben bezahlt haben. Also menschlich gesehen auf verlorenen Posten, aber mit Jesus in der Überzahl. Und das ist wiederum das, was Mut gibt. Sie waren nicht auf verlorenen Posten. Ja, die Gesellschaft, glaube ich, heute, wenn wir so ein bisschen verfolgen, was heutzutage vor sich geht, hat wenig übrig für Gemeinden, die sagen, was die Wahrheit ist. Ja, und weil die Menschen um uns herum wenig dafür übrig haben, neigen Gemeinden mehr und mehr dazu, eben auf die Gesellschaft zu schauen, die Schwerpunkte zu verlagern, um zu sehen, ja, was ist denn dann gesellschaftstauglich? Wie kann ich ankommen bei den Menschen? Ich möchte ihnen ja von Jesus erzählen. Und man ist vielleicht dann bereit, Kompromisse einzugehen, um einer guten Sache willen. Aber kann da wirklich etwas Gutes bei rumkommen, wenn ich Kompromisse eingehe? Die Gemeinde ist hier keine falschen Kompromisse eingegangen. Aber jetzt, und das ist das Interessante, sie haben Farbe bekannt, aber wo kam denn dann die Gefahr her? Die Gefahr kam von innen heraus. Ja, das ist auch der nächste Punkt. Das ist jetzt die Beurteilung oder Verurteilung, die Beurteilung Jesu in Vers 14. Aber einiges habe ich gegen dich. Du hast Leute dort, die sich an die Lehre Biliams halten, der dem Balak lehrte, die Israeliten zu verführen, vom Götzenopfer zu essen und Hurerei zu treiben. Das heißt, die Grundausrichtung zunächst war wirklich eine gute, aber es gab Dinge, die mussten trotzdem angesprochen werden. Man hat Leute in der Gemeinde geduldet, die in verschiedenen Punkten, sicherlich nicht in allen, aber in verschiedenen Punkten eine andere Lehre vertreten haben und was letztlich zur Sünde führen würde und geführt hat. Ja, wie viele falschen Lehrer es waren, wissen wir nicht. Es war wohl auch nicht so, dass jetzt die Gemeinde diese Lehre in irgendeiner Weise gefördert hat oder dieses Denken gefördert hat, aber doch wurde diese Lehre stillschweigend, so wie es scheint, in der Gemeinde geduldet. Es wurde nicht bekämpft. Ja, treu gegenüber Versuchungen von außen, aber auf der anderen Seite zu lange Menschen gewähren lassen, ihre Lehren zu verbreiten. Ja, die Lehre Biliams, wir haben, glaube ich, gerade vorletzte Bibelstunde sehr, sehr intensiv über die Lehre Biliams geredet. Von daher nur in aller Kürze. Dieser Biliam hat dem König der Moabiter, so wie es in diesem Vers heißt, letztlich, wie steht es hier, der dem Balak lehrte, die Israeliten zu verführen. Das heißt, er hat sich mit dem König der Moabiter, mit Balak, getroffen und hat sich quasi mit ihm ausgetauscht, wie kann Israel ein Schaden zugefügt werden. Er wollte ja zunächst Israel verfluchen, dann kam Gott dazwischen, dann hat er Israel mehrfach gesegnet und so weiter. Hier sehen wir von der Lehre Biliams, er hat Balak gelehrt, die Israeliten zu verführen und wie kann es geschehen? Soll Balak jetzt seine Armee aufstellen und gegen die Israeliten voranziehen? Sicherlich eine Möglichkeit, aber das ist nicht das, was sie von Biliam mitbekommen haben. Würden sie sicherlich unterlegen sein. Also nicht durch einen direkten Kampf, sondern er soll doch den Weg der Kompromisse einschlagen. Er soll versuchen, die Israeliten zu locken, dass sie Kompromisse eingehen und dann wird er es schaffen, sie zu schwächen. Er soll quasi ein Fest machen, die Israeliten zu diesem Fest einladen und bei diesem Fest würden dann die Götzen, den Götzen geopfert werden und es sollte dann dazu kommen, dass dann letztlich Unzucht getrieben würde. Ja, und so das Volk gegen den Herrn sündigt. Ja, und dadurch würde es dann später in weiterer Konsequenz zu einer Vermischung kommen zwischen den Moabitern und zwischen den Israeliten. Ja, und dadurch ist der Schaden da. Und Biliam weiß ja ganz genau, Gott wird das Volk richten, wenn sie sich auf diese Kompromisse einlassen. Ja, und wenn sie sich eben nicht absondern würden. Und er war erfolgreich damit. Ja, wir lesen in 4. Mose 25, und Israel lagerte in einem Ort, da fing das Volk an zu huren mit den Töchtern der Moabiter. Die luden das Volk zu den Opfern ihrer Götter, und das Volk aß und betete ihre Götter an. Und Gott hat es gesehen, er hat es nicht für gut geheißen, er hat gerichtet, und es kamen 24.000 Menschen ums Leben. Ja, welch ein Sieg sollte man meinen für den König Balak, weil sich das Volk auf Kompromisse eingelassen hat. Und das ist das Schlimme. Und das ist heute auch das Schlimme. Das ist das Schlimme. Wenn man von Bileam anfangs liest, ist es negativ, er möchte Israel fluchen. Dann wird es irgendwie positiv, weil er es ja dann doch segnet. Es ist so viel frommes Vokabular, wenn man über Bileam einiges liest. Das Zepter aus dem aus Israel, ich habe es jetzt nicht den Wortlaut vor Augen, auch das Lob Gottes, das in 4. Mose steht, das klingt alles so fromm, aber was war in letzter Konsequenz der Fall, dass das Volk Israel verführt wurde? Und das macht es so schlimm, man weiß gar nicht so richtig, was war er überhaupt? War es gut, war es schlecht? Wie wird er eigentlich gewertet? Es wird auf einmal nebulös. Ja, und dieser Kompromiss führt zur Sünde. Kompromisse, da sage ich nichts Neues, führen in letzter Konsequenz immer zur Sünde. Wenn Leute daherkommen, auch in die Gemeinde, und sagen, ihr braucht die Sache mit Jesus gar nicht so eng sehen, immer alles so streng nehmen. Ja, ihr grenzt euch ab, ihr braucht euch gar nicht so abgrenzen, sondern macht doch mal hier und da mit. Seid lockerer, seid mal etwas weltlicher, ein bisschen weltoffener. Ja, geht doch mal ein paar Schritte. Es ist vielleicht ein Schritt zur Grenze hin, aber es wird euch gut tun. Ihr werdet merken, wie ihr neue Leute erreichen werdet mit dem Evangelium. Ihr seid nicht so verbohrt in eurem Denken. Das ist die Gefahr von Kompromissen. Das war die Gefahr, die innerhalb der Gemeinde da war, ein Denken, und das auch in der westlichen Welt mehr und mehr vorhanden ist. Dass man eben sagt, wenn man eine ganz klare Grundausrichtung hat, dass man dann sagt, das ist zu engstirnig, braucht ihr so nicht. Dann gab es die Nikolaiten, es gibt auch große theologische Diskussionen, wer sie letztlich waren, was letztlich deren Lehre war. Einiges dazu gelesen, möchte ich gar nicht drauf eingehen. Aber vielleicht eine Quintessenz von dem ist, dass sie eben auch gesagt haben, eine zu starke Abgrenzung, und das ist eben das, was identisch ist mit der Lehre Bileams, eine zu starke Abgrenzung braucht ihr gar nicht. Ja? Es ist durchaus okay, wenn man dann vielleicht auch mal beim Götzenopfer dabei ist. Ja, man muss sich doch ein Urteil bilden können, man muss es doch irgendwie theologisch bewerten können. Nebenbei ist das ein Denken, das ich auch teilweise gehabt habe. Ich erinnere mich an eine konkrete Situation als Jugendlicher, wo eben dieser große bekannte Film Harry Potter in die Kinos kam oder in den Fernseh kam, wo ich dann gedacht habe, Mensch, als Christ, ich müsste ihn mir jetzt eigentlich anschauen, ich muss mir ein Urteil bilden. Aber wenn man erstmal mit dieser Argumentation anfängt, wo fängt man an, wo hört man auf? Dann ziehe ich mir ja den kompletten Müll rein, der auf dem öffentlichen Markt propagiert wird. Ist das die Aufgabe von uns Christen, uns mit jedem Müll zu füllen, um dann sagen zu können, ja, ich muss mir ja mein Urteil bilden können? Ich glaube, das ist vielleicht manchmal eine Rechtfertigung, die wir uns zurechtlegen, aber ist es wirklich eine geistliche, tiefgeistliche Motivation dahinter? Ja, muss ich mich mit allem verschmutzen? Muss ich jeden Mist, vielleicht am PC, ein ganz großes Thema, auch sicherlich der Jugend, muss ich jeden Mist spielen, wo ich weiß, das sind antigöttliche Inhalte, die dadurch propagiert werden? Ich glaube nicht. Ja, das sind auch gewisse Kompromisse, wo man eingeht, weil man vielleicht eine gewisse Komfortzone erreicht hat, und das Spiel, das ist so toll, die Komfortzone, die ist so wunderbar, da bin ich auch bereit, mich nicht auf die Seite Jesu, sondern auf die Seite des Komforts zu stellen. Ich glaube ja trotzdem. Ich bete ja nicht an diese Sachen. Ich glaube ja. Aber das müssen wir lernen. Wir müssen aus dieser Komfortzone raus, zu einem klaren Bekenntnis zu Christus hin. Ja, die Nikolaiten waren Menschen, die dann auch gesagt haben, jetzt stellt doch nicht überall irgendwelche Verbotsschilder auf und seid nicht gegen alles und gegen jeden. Ja, wenn ihr bei der Anbetung dabei seid, Gott weiß, wie ihr es meint, nehmt es nicht so eng. Also es waren ungewöhnliche Sichtweisen in der Gemeinde vorhanden, Und was meint ihr, wie wurde es propagiert? Es wurde propagiert als eine neu entdeckte Art der Frömmigkeit. Ja, die bisherigen Ältesten, die Leitung, die kamen noch gar nicht darauf, die haben diese Erkenntnis noch gar nicht, die wir jetzt haben. Versteht doch, was christliche Freiheit bedeutet. Ihr dürft es, macht es doch. Ja, und dann seht ihr die Unterschiede, dann könnt ihr gefestigt werden. Aber welch ein falsches Verständnis von christlicher Freiheit. Und wenn man so will, haben sie genauso gesagt, seid nicht so engstirnig, so intolerant, seid nicht solche Besserwisser, fangt doch mal an zu leben, fangt doch mal an, das Leben zu genießen, in vollen Zügen mit allem, was dazugehört. Übertreibt es nicht mit eurem Gehorsam, sondern versteht, was christliche Freiheit bedeutet. Ich habe diesen Vorwurf wirklich schon häufiger gehört, wo mit meinen Worten gesagt wurde, sogar mal diese Formulierung gefallen ist, ihr immer und eure russlanddeutschen Themen in den Gemeinden. Und als ich mich dann angefangen habe, mit dieser Person zu unterhalten, habe ich gefragt, was meinst du denn ganz konkret mit russlanddeutschen Themen? Und dann kam letztendlich heraus, das Zusammenleben vor der Ehe, Freundschaft zwischen gläubig und ungläubig, das sind die sogenannten russlanddeutschen Themen, die Engstirnigkeit. Ja, das hat damit doch gar nichts zu tun. Das hat etwas mit der Heiligen Schrift zu tun. Also die Gemeinde, ihr kann man sicherlich vorwerfen, dass sie zu lange gezögert haben. Und vielleicht ist es ihnen wie Schuppen von den Augen gefallen, als sie das dann gelesen haben und dann erkannt haben, das stimmt, das stimmt. Wir haben hier eine Misslage und wir müssen jetzt aufstehen und jetzt anfangen, diese Sachen auch von innen zu bekämpfen. Vielleicht auch, ich kann es ja nachvollziehen, wenn der Druck von außen so stark ist und so viel Kräfte raubt und dann noch innergemeindliche Dinge anzugehen, das ist wirklich nicht leicht. Aber es war eine Gefahr, die in der Gemeinde war, die sich ausbreiten sicherlich würde, wenn sie es nicht angegangen haben. Und das geht nicht. Und Jesus gibt einen ganz klaren Auftrag und das ist der Punkt 5. Tut Buße, wenn aber nicht, so werde ich bald über dich kommen und gegen sie streiten mit dem Schwert meines Mundes. Das heißt, Metanoia, Sinnesänderung, ja, ihr müsst an diesem Punkt komplett einmal umdenken. Ihr bringt zwar das Denken nicht voran, aber ihr duldet es und das zeigt ja auch schon euer Denken in diesen Punkten. Ihr müsst die falsche Lehre abweisen, aber ihr müsst auch die Lehre abweisen, damit sie nicht weiter ihr Unwesen treiben können. Sie dürfen quasi keinen Platz in der Gemeinde haben. Es muss eine echte Buße. Auch sie, die ihr Lehrer, müssen umkehren. Und wenn sie nicht umkehren, können sie natürlich nicht Teil der Gemeinde sein. Also in diesem Punkt keine Toleranz, weil es um die Einheit und die Reinheit der Gemeinde geht. Und so sind wir von Jesus herausgefordert, uns mit solchen Fragen auseinanderzusetzen. Wir haben in Vers 12, ich lese den Vers nochmal, und dem Engel der Gemeinde in Pergamon schreibe, das sagt der da hat, das scharfe, zweischneidige Schwert. Und jetzt sehen wir hoffentlich, warum auch dieser Begriff gebraucht wird, warum sich Jesus als der vorstellt, der das scharfe, zweischneidige Schwert hat. Ja, die arme Gemeinde wäre ja wirklich arm, wenn sie jetzt auf sich allein gestellt wären. Aber das ist das Gute. Jesus gibt ihnen Werkzeuge an die Hand und sagt, ich bin der, der das scharfe Schwert hat. In anderen Stellen der Schrift lesen wir, dass das Wort Gottes lebendig und kräftig ist und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und ein Schwert, und auch besonders dieses scharfe Schwert, ist ja dafür da, dass es etwas trennt. Ja, etwas, was nicht dazugehört, kann man durch die Schärfe abtrennen, sodass man ganz klar weiß, was wozu gehört. Ja, die Lehrer wussten sicherlich, welches Vokabular und vielleicht waren auch Gemeindeglieder überfordert. Es hört sich alles so irgendwie richtig an. Ich habe zwar ein komisches Gefühl dabei, aber irgendwie hat er jetzt Unrecht oder nicht? Er argumentiert ja auch irgendwie mit der Bibel. Deshalb das scharfe Schwert, dass man eben bei diesen nebulösen Dingen wirklich anhand der Schrift dann sagen kann, das ist richtig und das ist falsch. Und jetzt waren sie gefragt, in die Schriften hineinzuschauen, zu sagen, was sagt denn ein Paulus, was sagt ein Mose, was sagt ein David, um da Klarheit zu bekommen. Und da dürfen wir herausgefordert sein, zu schauen, was entspricht dem Wort Gottes. Wenn sie das nicht tun würden, dann sagt Jesus, werde ich selber gegen sie streiten mit dem Schwert meines Mundes. Ja, er ist der, der die letzte Entscheidungsgewalt hat, der das Schwertrecht hat. Ja, und an Jesus kommt in letzter Konsequenz keiner vorbei. Und jetzt in aller Kürze dann der Auftrag, der sechste Punkt: Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und da auch wieder dieser Appell, den wir mittlerweile kennen, also seid sensibel, wenn ihr Ohren habt, dann nehmt es nicht nur zur Kenntnis, irgendwie, ja, ich habe es gehört, ich gehe nach Hause, alles ist, wie es war, sondern nehmt es euch zu Herzen, sodass wirklich ein Unterschied geschehen kann. Dann die Verheißung als siebten Punkt, Vers 17b, wer überwindet, also wer dranbleibt, also ein Wort, das gebraucht wird, ja, einen Sieg erringen, ja, wie bei einem Wettbewerb, wie beim Militär. Wer überwindet, dem will ich geben vom verborgenen Manna. Ja, wir erinnern uns an die Versorgung der Israeliten im Alten Testament. Ja, sie waren ohne die Versorgung Gottes komplett aufgeschmissen. Und doch hat Mose zu Gott geschrien, Gott hat angefangen, sie zu versorgen mit dem, was sie brauchen. Und diese Zusicherung der Versorgung gibt Jesus ihnen hier mit auf den Weg. Ich werde euch versorgen mit dem verborgenen Manna. Wenn wir dann das Johannesevangelium lesen, sehen wir, dass Jesus von sich sagt, ich bin das Brot der Welt. Ja, die Gläubigen also in Pergamon, die wirklich treu waren, sie haben vielleicht keinen Zugang gehabt zu den ganzen Delikatessen, zu den Festen, zu all dem Attraktiven, weil sie sich da abgegrenzt haben, zu den heidnischen Festen, zu den Götzenkulten. Aber Jesus sagt, es ist kein Verzicht, sondern auf der anderen Seite gebe ich euch eine geistliche Speise, ja, ein Manna, das, was ihr wirklich zum Leben braucht. Ja, ich versorge euch. Also eine Verheißung, die Jesus selbst zugesichert hat. Und dann, und da ist Juri drauf eingegangen, von daher werde ich das nicht mehr groß ausführen, und ich will ihm geben einen weißen Stein, und auf dem Stein ist ein neuer Name geschrieben, den niemand kennt als der, der ihn empfängt. Auch hier gibt es unterschiedliche Auslegungsmöglichkeiten, was ist ganz konkret jetzt der Stein, es wurde so unterschiedlich verwendet, die Steine, warum ist auf diesem Stein ein Name, aber vielleicht ein ganz kurzer Gedanke dazu, hier heißt es, ein Stein, und jetzt, und auf dem Stein ist ein neuer Name geschrieben, den niemand kennt, als der, der ihn empfängt. Wie findet ihr diese Formulierung? Klingt doch irgendwie geheimnisvoll, oder? Was verbirgt sich dahinter? Warum brauche ich einen Namen, den keiner kennt? Was ist das für ein Name? Ja, vielleicht gibt es das in der Ehe, dass vielleicht der Ehemann einen bestimmten Namen für die Ehefrau hat oder umgekehrt oder sowas. Ja, da ist das vielleicht so ein Geheimnis zwischen Mann und Frau. Warum das? Ja, auf jeden Fall wird hier gesagt, wer Jesus und wer seinem Wort treu ist und sich dafür einsetzt, ja, dass die Einheit und die Reinheit der Gemeinde bewahrt wird, der wird in Ewigkeit einen besonderen Namen erhalten, einen Stein mit einem besonderen Namen, den nur Jesus, also Gott und die Person kennt. Ja, was, warum? Ich glaube, das hat eben nochmal diesen Gedanken, ich kenne dich, ich weiß um deine Situation als Gemeinde und hier genauso, du bist aufgestanden, du hast Farbe bekannt, du hast dich für mich eingesetzt und du warst bereit, den Preis zu zahlen. Und jetzt bekommst du diesen neuen Namen, einen Namen, der wirklich bleibend ist. Einen Namen, der vielleicht diese Stärke, den Charakter vielleicht betont. Ja, etwas Besonderes zwischen mir und meinem Herrn Jesus. Und von daher ist das auch wieder eine Motivation für uns, wirklich aufzustehen, um für den Herrn zu kämpfen, für den Herrn voranzugehen, weil eine Belohnung wartet, ja. Weil er uns dann auch versorgt mit dem verborgenen Manna. Das Bild ist so ermutigend. Und damit komme ich auch zum Ende. Ich habe am Anfang gesagt, dass wir verbunden sind mit den verschiedenen Gemeinden und das darf uns ermutigen. Aber ich hoffe, dass wir auch durch die Sendschreiben, auch durch die Gemeinde in Pergamon, ermutigt sind, am Namen Jesu festzuhalten, treu zu ihm zu stehen, auch bei Gegenwind aufzustehen und zu sagen, er ist doch mein Kyrios und ich kann doch gar nicht anders, als mich zu ihm zu halten. Ich hoffe, dass wir bereit sind, unsere Komfortzone
zu verlassen, um Jesus zu bekennen. Ja, in meinen Gedanken, da geht es los, in meinen Herzen, in meiner tiefsten Motivation. Aber das wirkt sich natürlich aus in meinen Werken, in meinem Alltag, im Leben, in der Familie. Ich möchte Jesus groß machen. Ja, das wünsche ich uns. Und dass wir uns eben nicht verleiten lassen von vielleicht auch Geschwistern, vielleicht sogar aus der Gemeinde, die dann daherkommen und sagen, ich habe eine neue christliche Freiheit, ja, du darfst das und das und das. Und man merkt, in letzter Konsequenz wird es einen nur weg von Jesus führen. Ja, lasst uns von der Gemeinde in Pergamon lernen. Ja, Jesus schaut uns als FEBG an, er schaut jeden Einzelnen an. Ja, was sagt er über uns? Amen.